Ja, wir grüßen Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie gekommen sind, mit uns zusammen auf Gottes Wort zu hören. Wir grüßen Sie mit der Losung von dem heutigen Tag. Dort heißt es aus Psalm 118: In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Ein wunderbarer Bibelvers und Verheißung auch. Aber zunächst ein paar Abkündigungen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, am kommenden Samstag zum Lobpreisabend zu kommen. Sie finden ja diese Kärtchen da draußen. Am Samstag, am 6. Oktober um 19.30 Uhr hier im Saal. Und dann am darauf folgenden Sonntag ist wieder Bibelstunde, da laden wir Sie auch herzlich ein. Die Bibelstunde wird Schwester Gabriele Goseberg halten und auch der Eidlinger Chor wird singen. Dann ist wieder Ende eines Monats und die Geburtstagskinder vom September dürfen sich da draußen einen Gruß abholen. Schwester Ida steht dort bereit und sie dürfen was mitnehmen und ein Wort Gottes haben für sich. Außerdem möchten wir Sie noch darauf hinweisen, an diesem Wochenende hat auch das Volksfest auf den Cannstatter Vasen begonnen. Und Sie wissen ja, dass dort unser Bibelstand ist und wir auch die Schaustellerkinder denen eine Betreuung anbieten. Und wir sind sehr dankbar, wenn Sie mit dafür beten, dass Gottes Wort ausgesät werden kann, dass Jesus segnen kann. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Im Losungsbuch steht noch dazu ein Vers als Gebet und den möchte ich gerne vorlesen. Hat schwere Sorge mich bedrängt, ward deine Treue mir verheißen. Den Strauchelnden hast du gelenkt und wirst ihn stets vom Abgrund reißen. Wenn immer ich den Weg nicht sah, dein Wort wies ihn, das Ziel war nah. Wo wird uns Gottes Treue verheißen? Wo wird uns Gottes Wegweisung zugesprochen? Das ist in seinem kostbaren Wort, das wir auch heute wieder hören dürfen. Und darum singen wir ein folgendes Lied hier vorne an der Leinwand: Alles, was dein Wort verspricht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte währet ewiglich. Es sagen nun, die den Herrn fürchten, seine Güte währet ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut, auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Du bist mein Gott und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen, nicht auf Menschen, sondern auf ihn zu sehen, der alle Macht hat, der treu ist, der voller Güte, voller Gnade und Freundlichkeit ist. Auf ihn schauen, auf ihn unseren Blick richten. Das ist die Hilfe. Und das möchten wir jetzt auch tun mit den folgenden Liedern, die Sie auch wieder hier vorne an der Leinwand sehen.
Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir jetzt beieinander sind und hier ja auch gemeinsam auf Gottes Wort hören und ihm begegnen können. Und dafür möchte ich jetzt auch noch beten. Ja, Herr, wir haben es gerade gesungen. Wir dürfen auf dich sehen, unsere Augen auch zu dir erheben und auch unser Herz zu dir neigen, Herr. Und das wollen wir jetzt miteinander. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass du uns darin begegnen willst. Du siehst, wie wir hier vor dir sind. Und danke, dass du jeden kennst, so ganz persönlich. Danke, dass du Worte für uns hast, Worte des Lebens. Und so wollen wir damit rechnen, dass du durch deinen Geist an uns wirkst, dass du unser Herz öffnen kannst für das, was du uns sagen willst. Danke, Herr, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Ja, danke. Das ist mir zu Herzen gegangen. Vielleicht haben Sie den Satz auch schon hin und wieder mal gesagt oder auch nur gedacht, als Sie etwas gehört oder gesehen haben, das Sie sehr bewegt hat. Da sagt man das ja so, gell, das geht einem zu Herzen. Das bewegt unser Innerstes. Und es gibt ja Dinge, die lassen uns wirklich nicht kalt. Die berühren uns. Die lösen dann auch etwas aus in uns. Und die, ja, die bewegen unser Innerstes. Und manchmal hat es dann sogar Auswirkungen, dass man deswegen auch etwas tut. Es ist immer so, wenn man im Fernsehen oder auch sonst irgendwo von Katastrophen sieht oder hört, gell, und die Bilder sieht, und da sieht man die Menschen in Not, vielleicht auch Kinder besonders, das geht einem auch zu Herzen und es löst dann was aus. Und da ist es ja oft so, dass dann plötzlich ganz viele Menschen auch spenden, weil man eben helfen will, weil es einem zu Herzen geht. Es ist aber nicht immer so, dass man dann auch wirklich was tut. Es hat nicht immer Folgen. Manches bewegt uns zwar vielleicht und wir sind kurz ergriffen in dem Moment, aber es hat keine Auswirkungen. Und es ist ja auch so, wenn wir von etwas nur hören, dann ist es oft auch nicht so eindrücklich und geht schneller wieder verloren, wie wenn wir was sehen oder wenn uns das nochmal auf andere Art und Weise näher gebracht wird oder wir es sogar erleben. Wir gehen heute hinein in ein Ereignis im Volk Israel, das darum umso erstaunlicher ist, weil es da nur ums Hören geht. Die hatten damals kein Fernsehen, Internet, Präsentationen, Fotowände, was auch immer, die uns immer wieder auch hilfreich sind, weil wir uns dann auch, ja, weil wir was sehen, weil wir uns konzentrieren können. Die hatten das nicht, die haben gehört. Und dieses Hören, das ging ihnen zu Herzen. Und das hatte dann Folgen, weil es eben die Herzen bewegte. Wir gehen hinein ins 5. Jahrhundert vor Christus nach Jerusalem. Ein kurzer Rückblick, die Geschichte Israels sehr wechselvoll. Hinter dem Volk Gottes lag nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten und ja, der Eroberung des Landes eine Zeit, in der eine Blütezeit war unter den Königen David und Salomo. Da ging es ihnen gut, das Reich wuchs, aber dann hat sich das schnell geändert. Es ging allmählich abwärts, es folgte die Teilung des Reiches, es kam zur Eroberung und Zerstörung des Landes, zuerst durch die Assyrer, dann die Babylonier, und die Israeliten mussten ins Exil nach Babylon. Fremdes Land, unter Fremdherrschaft. Aber Gott schenkte dann die Möglichkeit eines Neuanfangs. Die Israeliten, die zurückkehren konnten aus der Gefangenschaft nach Jerusalem, sie haben den Tempel wieder aufgebaut, der bei der Eroberung des Landes zerstört wurde. Und nun war unter dem Bauleiter Nehemia die Stadtmauer Jerusalems auch wieder aufgebaut worden, unter großen Mühen und Angriffen. Und das in nur 52 Tagen. In dieser Zeit, unmittelbar nach diesem Wiederaufbau der Stadtmauer, wollen wir hineingehen. Im Buch Nehemia wird es ja so anschaulich geschildert, was das bedeutet hat, diese Mauer wieder aufzubauen, unter welchen Mühen und Anfeindungen es aber gelungen ist. Warum? Weil Gott dahinter stand, weil Gott Gelingen geschenkt hat für dieses große Werk. Und nach diesem Aufbau der Mauer, da kam es zu einer ganz besonderen Versammlung. Eine öffentliche Versammlung des ganzen Volkes. Und das, weil das Volk einen bestimmten Wunsch hatte, einen besonderen Wunsch. In Nehemia Kapitel 8 lesen wir von dieser Versammlung. Und ich möchte zunächst die Verse 1 bis 5 lesen. Unter dem ersten Punkt, ein Herzenswunsch. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tage des siebenten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor, vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm Matitja, Shema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja zu seiner Rechten. Aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Sicharia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf, vor aller Augen, denn er überragte alles Volk. Und als er es auftat, stand alles Volk auf. Soweit mal, bis dahin. Wir lesen nachher noch in zwei Abschnitten weiter. Da war ein Herzenswunsch. Und dieser Wunsch bestand im Volk. Und sie bitten Esra, sie kommen zu ihm, dem Schriftgelehrten, also dem geistlichen Leiter des Volkes, und sie bitten ihn, das Gesetzbuch zu holen. Das Gesetz des Mose, Gottes Wort. Sie haben den Wunsch, Gottes Wort zu hören. Und diese Anregung geht offensichtlich, so wie wir es hier lesen, vom Volk aus. Das ganze Volk. Also das sind nicht nur ein paar wenige Vereinzelte. Das sind viele, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Das wird hier sehr betont. Also vermutet man, da sind auch Kinder dabei. Weil man erstaunt ja immer wieder, gell, was Kinder alles verstehen können. Das Entscheidende, das verstehen auch Kinder. Also das ganze Volk, und da heißt es wie ein Mann, in Einmütigkeit. Es ist also der Wunsch des ganzen Volkes, Gottes Wort zu hören. Die Gemeinschaft dieses Volkes bestand ja aus lauter Einzelnen. Jeder ein Teil des Ganzen, so wie bei uns auch. Und so handelt es sich bei jedem Einzelnen auch um eine willentliche Entscheidung. Ich will da auch hingehen. Ich will da auch dabei sein. Ich komme auch am frühen Morgen zum Platz am Wassertor. Und ich will auch Gottes Wort hören. Jeder Einzelne muss diese Entscheidung treffen. Und dann kommen sie zusammen. Und so geht es uns ja auch immer wieder. Auch wir treffen immer wieder Entscheidungen oder sind herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Was wollen wir? Sie haben sich heute auch entschieden, ich will Gottes Wort hören. Man könnte auch was anderes tun, gell, bei dem herrlichen sonnigen Wetter. Aber sie haben sich entschieden, sie sind hier. Und so muss ich mich immer wieder entscheiden für die Gemeinde, für den Besuch des Gottesdienstes, für die Gemeinschaft, dafür, dass ich in den Hauskreis gehe oder wohin auch immer. Vielleicht tun wir es manchmal aus Gewohnheit. Aber da haben wir auch ja einmal eine Entscheidung getroffen. Wir sind immer wieder herausgefordert, was wollen wir? Und da ist es gut, wenn wir das auch immer wieder in unserem Herzen haben, diesen Wunsch. Und es dann auch tun. Und es kann auch bedeuten, dass es uns unter Umständen etwas kostet. Zeit, Bequemlichkeit, manchmal auch Geld. Ich muss anderes dafür lassen und ich muss vielleicht sogar auf etwas verzichten, das mir auch Freude machen würde. Hier im Volk Gottes, da kommt uns der Wunsch, Gottes Wort, sein Gesetz zu hören, ganz stark entgegen. Ich habe mich gefragt, warum wohl? Warum wollen die das? Wie ein Mann in Einmütigkeit. Nun, was haben sie erlebt unmittelbar davor? Sie haben erlebt, dass nach all dem Elend in der Gefangenschaft, dass aus den Trümmern der Vergangenheit heraus Gott wieder einen Neuanfang geschenkt hat. Dass Gott sich ihnen zugewandt hatte, dass er sie nicht aufgegeben hatte und dass ein neuer Anfang möglich war, auch nach Versagen und Schuld, auch nach all dem, was auf ihrem Volk lastete. Gott hatte ihnen also gezeigt, dass er immer noch zu ihnen stand, dass er ihnen nahe war. Sie haben Gottes Gnade erlebt und Gottes Eingreifen, seine Macht. Und es lohnt sich mal, die Kapitel davor zu lesen, was da alles passiert ist während dieses Mauerbaus. Das war nicht einfach und ohne Gott wäre das nicht gegangen. Sie haben Gottes Segen erlebt, sein Eingreifen. Und diese erfahrene Gnade, das bewirkt wohl in ihnen den Wunsch, Gott zu begegnen. Ja, auch dafür zu danken, aber auch wieder neu sich ihm zuzuwenden, auf sein Wort zu hören. Gott erleben in seinem Wirken, gerade nach einer Zeit, in der es vielleicht anders war, das kann neue Hinwendung zu ihm bewirken, neue Liebe zu ihm, auch neue Sehnsucht. Und vielleicht haben Sie das auch schon mal erfahren, da wo Gott eingegriffen hat, wo Sie seine Gnade erlebt haben, ganz unverdient, da hat es Sie wieder neu zu ihm gezogen. Da bricht vielleicht auch wieder etwas auf, wo Gott uns in seiner Gnade entgegenkommt. Da dürfen auch wir wieder ihm entgegengehen. Und das tut das Volk hier. Und da geht es jetzt auch um etwas, da könnten wir sagen, es geht um eine innere Erneuerung. Um die innere Ausrichtung auf Gottes Wort, auf ihn selber. Nach dem, was sie im Äußeren erlebt haben. Aufbau, äußere Erneuerung. Da ist jetzt was anderes dran. Die Monate davor, diese 52 Tage, die waren geprägt von Arbeit, von Einsatz. Das war die Priorität in dieser Zeit. Da stand das im Vordergrund, aber jetzt ist was anderes nötig. Nach getaner Arbeit kommt der Aufbruch hin zu Gottes Wort, zu ihm selber. Und das sehen wir hier so ganz deutlich. Sie bitten Esra, dass er das Buch des Gesetzes holen soll, dass er daraus lesen soll. Und sie bereiten eine Kanzel vor, eine Erhöhung. Also das ist nichts, was jetzt mal halt geschwind so gemacht wird, sondern sie wollen das wirklich von ganzem Herzen. Und sie richten sich darauf aus. Und Esra kommt diesem Wunsch nach. Und ich habe mir gedacht, das wird er gern gemacht haben, sehr gern. Er war ein Mann Gottes, der geistliche Führer, dem es am Herzen lag, sein Volk wirklich zu unterweisen. Und wie muss das genial für ihn gewesen sein, wenn man sich das denkt. Ja, das ganze Volk steht da und möchte Gottes Wort hören. Und er darf es lesen. Er kann es weitergeben. Und so liest er vom frühen Morgen bis zum Mittag. So heißt es in Vers 3. Also nicht mal so eine halbe Stunde oder so, sondern wirklich lange. Mehrere Stunden am Stück. Und wie schön, dass sie morgens anfangen, da ist man noch wach und frisch und ausgeruht. Und da kann man das auch vielleicht eine Weile, ja, mehrere Stunden. Und interessant ist ja auch, die stehen auf. Also das hat sie schon was gekostet. Aber sie wollten das. Es war ihr Herzenswunsch. Und sie hatten eine Haltung, die könnte man eigentlich so beschreiben, wie es in Psalm 119 deutlich wird. Da heißt es, unterweise mich, dass ich bewahre dein Gesetz und es halte von ganzem Herzen. Das war die Haltung des Psalmbeters. Er hat darum gebeten, dass Gott ihn unterweisen darf in seinem Gesetz. Und so steht das Volk vor Esra. Sie hören aufmerksam zu. Und auch dieses Aufstehen ist ja auch ein Zeichen der Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ein Zeichen der Achtung. Und es zeigt eben auch diese große Hörbereitschaft. Sie haben nicht nur offene Ohren. Sie haben vor allem auch offene Herzen. Sie sind ganz dabei und sie lassen sich auch nicht ablenken, die ganze Zeit über. So wichtig ist es ihnen. Die Bereitschaft zu hören, das zeigt auch, dass es wichtig ist, es nicht nur akustisch zu hören, sondern es aufzunehmen, es ins Herz hineinzulassen, es anzunehmen, was Gott sagt, durch sein Wort. Und da ist auch immer wieder die Frage, wie hören wir? Und ich denke, wir hören so viel am Tag und es sind so viele Stimmen und es prasselt so viel auf einen immer wieder ein, dass man manchmal wirklich Mühe hat, zur Ruhe zu kommen und auch so zu hören, dass es auch im Inneren ankommt. Pfarrer Michael Wanner hat einmal im Blick auf das Hören Folgendes gesagt. Ich kann so und so zuhören. Ich kann die Predigt hören und mich aber gleichzeitig an Äußerlichkeiten aufhalten. Ich kann selektiv aufnehmen, was mich bestätigt und was mir gefällt. Und das andere fällt dann irgendwo hinten runter. Ich kann unkonzentriert hören und an alles Mögliche denken. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns doch manchmal so, dass man nicht immer stundenlang konzentriert hören kann. Da kommen plötzlich andere Gedanken. Die Leute, so schreibt Michael Wanner, die hier Esra zuhören, die haben sich die Worte zu Herzen genommen. Jedes Wort. Dass der lebendige Gott zu ihnen spricht, das hat sie tief innerlich bewegt. Und sie haben miteinander gehört, so wie wir es jetzt hier auch tun, in der Gemeinschaft. Gemeinsam hören, das bringt uns ja zusammen. Das vereint, das verbindet, weil wir uns miteinander auf Gott ausrichten. Und das hilft auch uns Einzelnen, dass wir uns als Teil der Gemeinschaft verstehen. Das gemeinsame Hören und Ausrichten auf Gott, das hat eine besondere Kraft. Und das prägt uns auch als Einzelne und auch als Gemeinschaft. Und deswegen ist es in einer Gemeinde, in einer Gemeinschaft so wichtig, dass man auch miteinander hört und dass man sich auch miteinander austauscht. Wir brauchen das. Und da habe ich mich gefragt, als ich diese Verse so gelesen habe und als mir dieser Wunsch des Volkes so entgegenkam, habe ich auch diese Sehnsucht nach Gottes Wort? Habe ich das auch? Dass ich manchmal vielleicht anderes lasse, dass ich meine Bequemlichkeit aufgebe, dass ich Zeit dafür mir nehme? Habe ich diese Sehnsucht? Und wenn ich das nicht habe, dann darf ich darum bitten, dass Gott mir das wieder neu ins Herz hineinlegt. Nach der äußeren Erneuerung mit dem Aufbau der Mauer, das soll jetzt die innere Erneuerung kommen. Und wie oft sehnen wir uns vielleicht auch gerade da innerlich nach einer Erneuerung, wo wir uns manchmal wünschen, dass in unserem Leben etwas neu wird, neu belebt. Wie auch immer, es kann ganz unterschiedlich aussehen, wo wir vielleicht gerade auch ja, denken, da muss etwas neu werden oder da möchte ich, dass es neu wird. Und da dürfen wir uns bewusst machen, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir auf ihn hören, da spricht der lebendige Gott zu uns. Und da, wo wir bereit sind, es anzunehmen, was er sagt, da kann Erneuerung geschehen. Wir haben in Gottes Wort nicht nur einfach ein Geschichtenbuch. Es ist ein Wort, es sind Worte Gottes, die zum Leben führen wollen, die uns in unserem Leben voranbringen wollen, die uns segnen wollen, in dem Sinn, dass er uns zeigt, was gut ist für unser Leben, für uns ganz persönlich. Es sind Lebensworte und damit dürfen wir rechnen, wenn sie ins Herz treffen, dass sie etwas bewirken. Und das sehen wir nun im Folgenden. Was geschieht bei dieser Versammlung? Das Volk steht da und sie hören Gottes Wort. Und es bewirkt etwas. Doch bevor wir dies weiter betrachten, singen wir miteinander ein Lied, das auch nochmal das aufnimmt in unserem Liederbuch, die Nummer 425. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. 425. Und wir singen die Strophen 1 und 3. Also die zweite lassen wir aus. Strophen 1 und 3. Und wer gern möchte, kann auch gerne dazu aufstehen. Gottes Wort kann ins Herz treffen. Das sehen wir nun in den folgenden Versen. Ich lese die Verse 6 bis 9 in unserem Kapitel 8. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an, mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan und Pelaja, sie unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Da war Bewegung drin. Da ist etwas geschehen, als das Volk Gottes Wort gehört hat. Wir sehen nach diesem Herzenswunsch, den sie hatten, wir sehen das demütige Herz. Das kommt uns nun in diesen Versen so entgegen. Esra erliest das Gesetz. Es wäre jetzt auch spannend, gell? Was hat er denn da genau gelesen? Wie viel hat er gelesen? Was haben die da gehört, dass das so ins Herz getroffen hat? Vielleicht die Geschichte Gottes mit seinem Volk, wo sie gemerkt haben, wir haben so einen treuen Gott, der uns nicht im Stich lässt, bis heute. Vielleicht die Gebote, wo sie gemerkt haben, wir leben nicht so, wie Gott es eigentlich möchte. Esra hat gelesen und interessant, da werden ja jetzt auch so eine Menge Namen aufgezählt, gell, die man manche kaum aussprechen kann. Ich habe extra ein bisschen geübt, weil es, muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Das sind Leviten, also Männer, die besonders ausgesondert waren zum Dienst am Heiligtum. Und die durften oder konnten auch das Volk Gottes unterweisen. Und die haben das auch gemacht. Er bekommt jetzt Unterstützung, der Esra, und sie unterweisen das Volk, das heißt, sie legen das Wort auch aus, sodass es jeder verstehen konnte. Das finde ich auch so genial. Jeder konnte es verstehen. Und darum geht es ja auch, dass man Gottes Wort versteht. Denn dann begreift man ja auch, was hat es mit mir zu tun, mit meinem Leben. Und was sagt Gott zu mir? Und welchen Maßstäben von Gott her darf ich folgen? Jeder kann es verstehen. Es soll also nicht einfach so ein gottesdienstlicher, liturgischer Akt sein, eine Lesung, sondern es soll wirklich für jeden verständlich sein. Und so kommt es auch, sie verstehen. Das zeigt ihre Reaktion. Unter dem Lesen und Auslegen des Wortes, da fängt das Volk an zu weinen. Sie werden traurig, sie werden bekümmert. Und wenn man sich das vorstellt, gell, so im Volk, Männer und Frauen und alle, die es verstanden, sie weinen. Sie schämen sich dessen auch nicht. Und keiner denkt, oh, das ist jetzt aber peinlich. Sondern das, was sie gehört haben, das verbindet sie so, dass sie voreinander auch so ehrlich sein können. Und das Hören auf Gottes Wort hat so eine Betroffenheit ausgelöst. Und das allein durch Gottes Wort, durch das Hören. Da gab es keine schöne Musik oder irgendwelche Dinge, die sie darauf eingestimmt haben oder so. Das ist gut, wir brauchen das manchmal auch. Und wie gut ist es, dass wir Lieder haben, die auch vieles ausdrücken, wo wir Gott loben können. Aber hier sehen wir, entscheidend ist, das, was trifft in das Herz hinein, ist Gottes Wort. Ja, worüber weinen Sie? Vielleicht wurde Ihnen ganz klar durch das, was Sie gehört haben, dass Sie Schuld und Versagen auf sich geladen hatten, eine lange Zeit. Vielleicht wurde Ihnen die Sünde deutlich, dass Gottes Volk sich lange Zeit von ihm abgewandt hatte. Vielleicht waren Sie auch traurig darüber, wie lange Sie nicht mehr in Ihrem eigenen Land waren. Vielleicht war es auch die Trauer darüber, dass sie Gott und seinem Wort nicht den ersten Platz eingeräumt hatten. Und vielleicht auch die Erkenntnis, dass sie nicht so gelebt hatten, wie sie es hätten tun sollen. Dass sie weit davon entfernt waren, Gottes Gesetz zu befolgen. Gottes Wort hat das Volk in sein Licht gestellt. Und in diesem Licht, da kann man erkennen, wie es um einen bestellt ist. Gottes Wort schenkt Erkenntnis über Schuld und Sünde. Es zeigt uns auch immer wieder, dass wir nicht so sind, wie wir sein könnten, wie wir sein sollten und wie wir eigentlich auch sein wollen. Aber wir sind nicht so. Dieses Erkennen, wie wir sind, dass wir vor Gott nicht bestehen können, weil wir nicht vollkommen sind und weil wir nicht ohne Fehler und Schuld und Versagen durchs Leben kommen, diese Erkenntnis ist nötig. Warum? Weil wir erst dann davon befreit werden können, von all dem, das uns so gefangen hält. Denn wenn wir ja nicht wissen, was uns gefangen hält, dann bleiben wir da drin verstrickt. Und wie gut ist es, wie lebensnotwendig auch für uns, dass Gott uns die Wahrheit über uns zumutet. Aber das andere ist es auch. Gott offenbart auch in seinem Wort die Wahrheit über ihn. Wenn Gott uns die Augen öffnet, dann wird uns klar, dass wir einen brauchen, der uns herausholt aus all dieser Verstrickung, der uns herausholt aus Schuld und Sünde. Und dieser eine ist Jesus Christus. Und er hat ja alles dafür gegeben, dass wir da rauskommen können. Er hat alles dafür gegeben, dass wir nicht mehr ohne Gott leben müssen, dass wir frei werden und ein Leben haben können, das ewig bleibt. Und so erkennen wir in Gottes Wort nicht nur, wie wir sind, sondern auch, wie Gott ist. Und dass er uns mit seiner Gnade entgegenkommt, in Jesus. Das leuchtet in den Evangelien auf, wenn wir lesen, wie Jesus mit Menschen umgeht. Aber das leuchtet auch immer wieder schon im Alten Testament auf. Da kommt uns auch Gottes Gnade entgegen. Zum Beispiel im Psalm 34, Vers 19, da können wir lesen, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Gottes Wort führt zur Erkenntnis, dass wir ihn brauchen. Und dass er gerade dann da ist, wenn wir ihn brauchen. Erkennen, dass wir Gott brauchen, dass wir seine Vergebung nötig haben, das meint die Bibel mit einem demütigen und zerschlagenen Herzen. Denn was heißt denn Demut? Das ist ja auch so ein Wort, gell? Das ist heute, verschwindet es irgendwie aus dem Sprachgebrauch. Das ist nicht der allgemeine Trend, demütig zu sein. Was heißt das? Demut heißt auch, sich zu beugen, den Mut zu haben, sich zu beugen, unter Gottes Wahrheit zu stellen, den Mut, aufrichtig und ehrlich vor ihm zu sein. Gott will unsere Aufrichtigkeit. Er will den Mut zur Beugung. Er will nicht den Geist der Rechtfertigung und der Rechthaberei, weder vor Gott noch vor den Menschen. Und da habe ich mir wieder eine Frage gestellt. Darf Gott mir die Wahrheit über mich sagen? Darf er mir das sagen, wie es gerade um mich steht? Darf er mir sagen, du, also so wie du da geredet hast, das war nicht gut? Darf er mir sagen, die Gedanken, die du da aber hast, die sind nicht gut? Da verstrickst du dich in irgendwas? Das ist Sünde. Darf er mir das sagen, immer wieder? Wie gut ist, wenn er mir das sagt und wenn ich dann darauf höre, weil er mich da rausholen will, weil er mir das abnehmen will, mich befreien will. Und darin zeigt sich ja auch seine Gnade. Wir können die Wahrheit über uns aushalten, weil wir um die Gnade wissen, immer wieder. Und da, wo wir ganz unten sind, da, wo wir sehen, wir haben das nicht verdient und er steht dennoch zu uns, da kann Gottes Wort unser Herz treffen und das bewegt uns dann auch wirklich. Und das kann uns auch zu Tränen der Trauer über unser eigenes Versagen führen. Das kann aber auch zu Tränen der Freude führen, die Freude über Gottes Gnade. Denn die Trauer, das Weinen, das soll nicht das Letzte sein. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, ein etwas kürzerer Punkt, aber noch sehr wichtig. Es ist die Freude im Herzen. Und darum geht es jetzt im Folgenden, die drei Verse, die ich noch lesen möchte, Vers 10 bis 12. Darum sprach Nehemia zu ihnen: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten trösteten alles Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Und alles Volk ging hin, um zu essen, zu trinken und davon auszuteilen und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Das Dritte, ganz wichtig, die Freude im Herzen. Dazu kommt es nun. Und da müssen sie auch erst aufgerufen werden. Das kommt da auch nicht von alleine. Oder sie erlauben es sich vielleicht selber gar nicht. Aber Nehemia, Esra, die Leviten, sie rufen dazu auf. Bleibt nicht weiter in dieser Traurigkeit, denn ihr habt was anderes. Keiner soll bei der Reue über sein bisheriges Versagen stehen bleiben. Sie sollen weitergehen. Nicht die Trauer über Sünde, über Gottvergessenheit, über Nachlässigkeit, über was auch immer. Nicht diese Trauer soll das Leben bestimmen, sondern die Freude an Gott, die Freude an der Gnade. Ja, die Tränen der Betroffenheit, der Sündenerkenntnis, der Selbsterkenntnis und der Buße, die müssen auch sein. Aber sie sind nicht das Letzte. Denn Buße und Umkehr sind letztlich immer ein Grund zur Freude, weil wir dann die Gnade in Anspruch nehmen können, weil wir Gnade erfahren. Und die Erfahrung der Gnade führt zur Freude. Eine Freude des Neuanfangs, der Vergebung und der Entlastung. Jemand hat einmal gesagt, Gottes Wort bewegt das Herz zur Buße. Und hinter der Buße und Beugung tut sich das Tor zur Freude auf. Das fand ich so schön. Hinter der Buße und Beugung, da tut sich ein Tor auf, das Tor zur Freude. Und so lesen wir in Jesaja 61, im 10. Vers: Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Warum? Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wir haben die Kleider des Heils, wenn uns vergeben ist, wenn Jesus unser Heiland ist. Und wir haben das Gewand des Neuanfangs. Und darin darf ich eingehüllt sein, in den Mantel der Gerechtigkeit, der Vergebung. In Lukas 15 wird es auch deutlich, als der Sohn zurückkommt, als er es bereut, da wird ihm vergeben. Und was bekommt er? Ein neues Gewand. Er bekommt auch einen Ring, aber auch ein neues Gewand. Ein Festkleid. Und was machen sie? Ein Festmahl. Da sagt der Vater, lasst uns essen und fröhlich sein. So wie hier auch. Essen und fröhlich sein als Ausdruck dieser Freude. Als Ausdruck des Dankes an Gott. Wenn uns unsere Schuld vergeben ist, dann können wir zu echter Freude kommen. Und in dieser Freude dürfen wir leben, immer wieder. Das ist dann keine vorübergehende Feierlaune, die dann irgendwann vergeht, sondern das ist eine tiefe Freude, eine bleibende Freude in unserem Leben, weil wir wissen, wir dürfen in der Gnade leben, immer wieder. Und diese Freude kann auch bleiben, unabhängig von Umständen. Die Freude am Herrn. Ich habe mir diese dritte Frage gestellt. Kann ich mich an meinem Herrn und seinen Gaben freuen? Kann ich das immer wieder oder immer noch? In dieser Freude leben, in der Gnade leben. Wo wir in dieser Freude leben, da hat es der Feind ziemlich schwer, uns anzugreifen. Aber es stimmt auch das andere. Wir haben das manchmal doch auch vergessen, diese Freude. Es kann tatsächlich vorkommen, dass wir nicht in dieser Freude leben, dass wir das irgendwo aus dem Blick verlieren, die Freude an Gott selbst, dass wir zu ihm gehören, jetzt und für immer. Aber auch da dürfen wir beten: Herr, schenk mir diese Freude neu zurück. Weil Gott in Jesus da ist und weil er ja täglich in meine Situation hineinkommen will, weil er mir nahe ist, deswegen habe ich Grund zur Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, die mich dann durchtragen kann, die mich in Versuchungen bewahren kann. Und diese Freude kann mir niemand nehmen. Ich darf sie im Herzen haben. Und ich darf sie auch zeigen, weitergeben, in der Freude leben. Stellen wir uns abschließend noch einmal die drei Fragen. Was ist unser Herzenswunsch? Habe ich Sehnsucht nach Gottes Wort? Wir brauchen ein demütiges Herz. Darf Gott mir die Wahrheit über mich sagen? Wir können die Freude im Herzen haben. Kann ich mich an meinem Herrn und seinen Gaben freuen? Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass wir in deinem Wort sehen, wie du deinem Volk begegnet bist und dass dein Wort sie ins Herz getroffen hat, Veränderung bewirkt hat. Herr, und das kannst du auch bei uns tun. Und so wollen wir uns dir anvertrauen, weil wir wissen, dass du der bist, der genau weiß, was wir brauchen, ob wir neue Sehnsucht brauchen nach deinem Wort oder ja, ob wir ein offenes Herz für deine Wahrheit brauchen oder neu die Freude in unserem Leben. Wir dürfen drum bitten und wir dürfen vertrauen, dass du uns das geben willst, weil du alles bereit hast. Danke dafür. Amen. Nun singen wir noch ein Lied, das diese Freude auch nochmal unterstreicht und das natürlich auch wunderbar zu unserem Text passt. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nummer 191. In dieser Freude und unter dem Segen Gottes können wir in die neue Woche gehen. Ich möchte noch ein Segensgebet beten. Das Licht unseres Herrn Jesus leuchte euch in eurem Leben. Die Liebe unseres Herrn Jesus erhalte euch in seiner Nähe. Die Kraft unseres Herrn Jesus stärke euch in eurem Dienst. Die Freude unseres Herrn Jesus erfülle eure Herzen. Der allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist segne euch jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ihnen allen noch einen frohen und gesegneten Sonntag und eine ganz gute Zeit. Bis zum Wiedersehen.